Radio Igel, Bildung am Ohr.
Herzlich willkommen zu einer Folge der Podcast-Reihe PSD Begabt der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Mit Impulsen für mehr Begabungs- und Begabtenförderung in unseren Schulen.
Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Susanne Gobli und ich bin Lehrende an der Pädagogischen Hochschule Steiermark im Bereich der Begabungs- und Begabtenförderung. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen und freue mich darüber, dass Sie sich entschieden haben, einen Podcast der Reihe BHSD Begabt zu hören. In dieser Folge mit dem Titel »Wie kann man Begabungen fördern? Integrative Maßnahmen der Interessens- und Begabungsförderung im schulischen Kontext« wird uns Frau Professor Magister Dr. Katharina Heißenberger-Lehofer Einblicke in diese Thematik gewähren. Katharina Heißenberger-Lehofer ist als Hochschulprofessorin für Begabungsförderung und Praxisforschung an der Pädagogischen Hochschule Steiermark im Bereich der Lehre, Forschung und des Bildungsmanagements tätig. Sowohl während ihrer Berufsjahre als Volksschullehrerin als auch als Hochschullehrende hat sie umfangreiche Erfahrung, wie Begabungs- und Begabtenförderung im schulischen Alltag gelebt werden kann, erworben. Zudem konzentriert sie sich in ihrer Lehre als auch im Rahmen von Forschungsprojekten seit vielen Jahren auf Aspekte der Begabungs- und Begabtenförderung. Liebe Katharina, ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Wir haben vereinbart, beim Du zu bleiben. Und es ist sehr, sehr schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen ebenfalls von meiner Seite. Schön, dass du mich interviewst, liebe Susanne.
Du bist die Expertin für Begabungs- und Begabtenförderung bei uns an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Du arbeitest seit vielen Jahren in dem Bereich und mich würde interessieren, wie du dazu gekommen bist.
Du hast bereits erwähnt, liebe Susanne, dass ich ja als Volksschullehrerin tätig war, doch ja zahlreiche Jahre lang. Es war mir einfach in dieser Zeit jedes einzelne Kind so irrsinnig wichtig. Ich wollte einfach jedes Kind so wahrnehmen, in seinen Stärken wahrnehmen, die es mit sich bringt und so weit fördern, wie es irgend möglich ist. Und diese Grundeinstellung hat mich eigentlich dazu gebracht, Begabungs- und Begabtenförderung zu betreiben, auch schon zu einer Zeit, wo ich mich noch nicht so intensiv damit befasst hatte, und hat mich dann auch hellhörig gemacht, als ich über dieses Thema dann erfahren habe im Rahmen meines Studiums und auch hier an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Hier hat Herbert Haab, er war Rektor der Pädagogischen Hochschule Steiermark, Initiativen in diese Richtung gesetzt. Und hier durfte ich von Beginn an in den Gruppen, die sich engagieren durften im Bereich der Begabungs- und Begabtenförderung, mitarbeiten und habe im Rahmen meiner Tätigkeit als Volksschullehrerin und auch in der Lehre hier mich einbringen dürfen, worüber ich sehr froh bin.
Dann kommen wir gleich zum Titel unserer Podcast-Folge. Wie kann man Begabungen fördern? Man spricht manchmal von vier Säulen der schulischen Begabungsförderung. Kannst du uns erklären, was damit gemeint ist?
Ja, es gibt zahlreiche Maßnahmen, Modelle, Konzepte und Initiativen der Begabungs- und Begabtenförderung, die eines gemeinsam haben. Es geht darum, eben die Stärken der Schüler und Schülerinnen zu fördern. Und bevor ich jetzt auf diese vier Säulen von Maßnahmen zur Begabungs- und Begabtenförderung eingehen möchte, möchte ich jetzt auch noch mal diese Begrifflichkeiten Begabungs- und Begabtenförderung klären, damit diese vier Säulen dann später noch etwas klarer herausgearbeitet werden können. Begabungsförderung, und das ist auch genauso im sogenannten Grundsatzerlass zur Begabungs- und Begabtenförderung dargelegt, bedeutet immer die Förderung aller Schüler und Schülerinnen in ihren Stärken. Also die Maßnahmen der Potenzialentwicklung, die darauf ausgerichtet sind, jedes Kind so weit zu fördern, wie es irgend möglich sind, gehören zur Begabungsförderung. Und Begabungsförderung betrifft somit alle Schüler und Schülerinnen und integriert auch Begabtenförderung. Und Begabtenförderung ist dann die Förderung jener Schüler und Schülerinnen, die eben besonderes Potenzial haben, die besonderes Interesse aufweisen. Und in beiden Bereichen gibt es nun unterschiedliche Maßnahmen. Zu diesen vier Säulen der Begabungs- und Begabtenförderung, man findet diese in der Literatur dargestellt, zum Beispiel bei Fock und Jursok oder auch bei Oswald gibt es entsprechende Aufteilung von großen Maßnahmen, Paketen, die dienen eigentlich immer als einer Strukturierung. Ja, weil es gibt, wie gesagt, extrem viele unterschiedliche Ansätze und diese vier Säulen sind nun folgende. Es sind zunächst einmal als eine Säule wirklich spezielle Klassen oder Schulen für Kinder mit und Jugendliche mit besonderen Begabungen bzw. Interessen. Dann als weitere Säule nennen eben WOC und JURSOC sämtliche Enrichment-Angebote, die außerschulisch oder auch innerschulisch angeboten werden können. Dann akzelerierende Maßnahmen, das heißt Maßnahmen, die es ermöglichen, eigentlich rascher die Schullaufbahn zu durchlaufen. Das wäre die dritte Säule. Und dann gibt es noch unterschiedlichste weitere Maßnahmen der Differenzierung bzw. Individualisierung, die im täglichen Unterricht gelebt werden können. Das wäre die vierte Säule.
Habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass diese vier Säulen so aufgebaut sind, von einer Einzelförderung bis hin zu einer integrativen Förderung? Könnte man das so sehen?
Naja, im Grunde genommen ist es so nicht gedacht, weil ja diese erste Säule, diese speziellen Klassen und Schulen, wenn ich da gleich ein bisschen so weiter ausholen darf, darauf ausgerichtet sind, dass eben Kinder und Jugendliche, die in dem jeweiligen Bereich, in dem eine Schule oder auch eine Klasse einen Schwerpunkt setzt, auch besonders stark sind, gefördert werden. Und da haben wir im österreichischen Bildungssystem eigentlich ein breites Angebot an speziellen Klassen oder Schulen, die jetzt geeignet sind, Kinder und Jugendliche in spezifischen Begabungsdimensionen zu fördern. Das beginnt in der Volksschule mit Musikschulen beispielsweise. Oder es gibt auch Volksschulen, die eben spezifische Klassen mit Schwerpunkten anbieten. Ja, da gibt es eben Klassen, in denen Sport eine besondere Rolle spielt oder Sprachen eventuell eine besondere Rolle spielen. Da ist es meist das Interesse natürlich der Eltern, der Schüler und Schülerinnen, das ausschlaggebend ist, dass entsprechende Klassen gewählt werden in der Primarstufe, also in der Volksschule. Ab der Sekundarstufe ist es so, dass ja unser Bildungssystem da unterschiedliche Schwerpunktsetzungen ermöglicht, indem ich jetzt eben Schulen mit naturwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen Schwerpunkten wähle. Das ist in der Sekundarstufe 1 ja eben durchgehend möglich. Es gibt auch viele Schulen, die wiederum hier Musikklassen, IT-Klassen etc. anbieten und somit letztlich auf besondere Interessen oder auch Begabungen im Sinne von Leistungsfähigkeit. Interesse kann einmal auf eine Leistungsfähigkeit hindeuten, muss aber nicht natürlich damit einhergehen, aufgreifen und hier weiterentwickeln. Bis zur Sekundarstufe 1, wo wir ja ein auch sehr, sehr breites Spektrum, beziehungsweise Sekundarstufe 2, wo wir ein sehr, sehr breites Spektrum haben an unterschiedlichsten Schulen, sei es jetzt höhere technische Lernstalten, wo es gewerbliche Schwerpunkte gibt, kunstgewerbliche oder technische Schwerpunkte gibt. Und es gibt aber natürlich auch Schulen, wo jetzt die soziale Begabungsdimension eine besondere Rolle spielt, wie jetzt die höhere Lernstalt für Pflege und Sozialbetreuung und eben viele weitere Schulen, die eben spezifisch darauf ausgerichtet sind, jetzt Schüler und Schülerinnen, die in einer Begabungsdimension oder für diesen Beruf, für den die Schule ausbildet, wesentlichen Begabungsdimensionen stark sind. Und das ist einmal eine Säule. Das ist einfach Schulen und in einer Schule verschiedene Klassen gibt, wo man sagt, ja, da wähle ich etwas aus und da wäre ich speziell gefördert. Das ist allerdings jetzt natürlich dann nicht für ein einzelnes Kind, sondern für diese Gruppen gedacht.
Aber man muss schon wissen, wo die Stärken, Begabungen, Interessen liegen, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ist mit diesen vielen Kindern, wo man das eben nicht so deutlich weiß? Wie kann man die speziell fördern?
Ja, das ist, also Begabungs- und Begabtenförderung geht immer einher mit natürlich dem Erkunden und dem Identifizieren von Stärken. Und das ist etwas, das im Grunde genommen ja letztlich sogar vom Kindergartenalter an eine Rolle spielen sollte. Immer wieder Möglichkeiten zu geben als Lehrperson, Lernumgebungen zu gestalten, in denen Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit haben, sich zu erproben, auch Feedback zu bekommen. Fällt mir das leicht? Lerne ich in diesem Bereich rasch? mache ich das gerne, vertiefe ich mich hier gerne. Wobei es ganz wesentlich ist, hier eben diese verschiedensten Begabungsdimensionen immer im Blick zu haben. Vom sozialen Bereich über den künstlerisch-kreativen, den sportlichen und natürlich aber auch den akademischen Bereich mit Mathematik, den Sprachen etc. Das heißt, letztlich wäre es eigentlich die Aufgabe jeder Schule, durch dieses Möglichmachen, die eigenen Stärken zu erkunden, Entscheidungen zu treffen, was wäre jetzt in Bezug auf meine weitere Schullaufbahn und später Berufslaufbahn für mich passend. Ja, das wäre natürlich die Zielsetzung.
Ich wollte gerade sagen, wenn du so begeistert davon erzählst, da würde jeder sich wünschen, dass das wirklich allen Kindern zur Verfügung steht. Was kannst du denn Lehrpersonen für einen Tipp geben? Wie kommt man denn dahin, dass man genug Informationen darüber hat, dass man Bescheid weiß, wie kann ich denn jetzt so eine vielseitige Lernumgebung anbieten? Wie kann ich denn das überhaupt schaffen, dass die Kinder sich so erproben können?
Von ganz großer Bedeutung ist es, dass ich Interesse habe für meine Schüler und Schülerinnen und mit ihnen kommuniziere, in Kontakt bin und sie auch die Offenheit haben, zu erproben. Letztlich ist es so, dass unsere Lehrpläne und auch jetzt weiteren Unterlagen wie Kompetenzenkataloge etc. eigentlich uns schon sehr gute Hinweise bieten, welche Begabungsdimensionen gibt es, welche Kompetenzen kann ich von Schülern und Schülerinnen welcher Stufe erwarten und Hinweise für eine Lehrperson, dass ein Kind hier besondere Stärken hat, ist natürlich immer, wenn es seiner Zeit voraus ist. Ja, wenn es einfach schon in der Lage ist, Kompetenzen zu erbringen, zu zeigen, die jetzt der jeweiligen Altersstufe, zugehörigen Stufe gar nicht entsprechen, sondern eben das Kind sich akzeleriert entwickelt. Das ist einmal auf jeden Fall ein Hinweis. Aber es gibt natürlich, dazu gibt es dann auch einen eigenen Podcast, viele weitere Möglichkeiten, so wie Checklisten oder auch das MPET. Das ist ein Instrument, das vom Österreichischen Zentrum für Begabungsforschung und Begabtenförderung entwickelt wurde, dessen Nutzung es mir als Lehrperson ermöglicht, hier tiefere Einblicke zu bekommen.
Würdest du sagen, dass es wichtig ist, dass alle Lehrpersonen sich mit dem Thema auskennen oder soll es dafür speziell ausgebildete Lehrpersonen geben? Was meinst du?
Ja, ich denke, dass es schon wesentlich ist, dass alle Lehrpersonen einen Überblick darüber haben, welche Möglichkeiten der Begabungs- und Begabtenförderung es gibt. Man rechnet damit, wenn man jetzt die kognitive Begabungsdimension hernimmt, dass über 2% der Bevölkerung eben wirklich im kognitiven Bereich eine sehr hohe Begabung aufweisen. Wenn man da jetzt bedenkt, dass man eine Schule mit ca. 200 Schülern und Schülerinnen hat, dann kommt man schon auf ein kleines Grüppchen an Kindern, die jetzt hier im kognitiven Bereich sehr begabt sind. Und dahinzu kommen weitere Schüler und Schülerinnen, die besondere Begabungen in anderen Begabungsdimensionen aufweisen. Das heißt, Begabungs- und Begabtenförderung geht uns einmal alle an. Und natürlich ist es so, dass all diese Maßnahmen jedem Schüler und jeder Schülerin zugutekommen, auch jenen, die jetzt nicht überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit aufweisen. Also insofern fände ich es schon wesentlich, dass hier jede Lehrperson einen Grundstock an Wissen mitbringt. Ja. Gleichzeitig ist es natürlich auch gut, wenn an Schulen Personen sind, die auch die Möglichkeit haben, sich besonders zu vertiefen und an die man sich wenden kann, um ihre Expertise sozusagen zu nutzen, wenn man Fragen hat jetzt für seine eigene Klasse. Also ich denke, das eine schließt das andere nicht aus.
Du hast es jetzt schon angesprochen. Ich würde trotzdem noch gerne nachfragen, welche Effekte hat denn Begabungsförderung für unsere Schülerinnen und Schüler? Was macht den Unterschied, ob ich mich in meinen Stärken gesehen fühle? Was Wie könnte man das ausdrücken?
Ja, ich möchte da jetzt dann eigentlich dann diesbezüglich diese vier Säulen fortsetzen, denn wir haben uns jetzt nur mal eine Säule angesehen. Wir haben uns nur diese speziellen Klassen und Schulen für Schüler und Schülerinnen mit den besonderen Interessen bzw. besonderen Begabungen angesehen. Und ich finde, da gibt es Forschungsergebnisse dazu, die jetzt recht gut auf diese Frage eingehen, denn es ist so, dass mal per se diese Schulen ja keinen Einfluss darauf haben, dass Lernergebnisse besser werden, ja, dass ein höherer Lernertrag zu erwarten ist. Es gibt eine Voraussetzung, die erfüllt werden muss in diesen Schulen, die diesen höheren Lernertrag nach sich zieht und die zusätzlich Motivation bewirkt, die Zutrauen in die eigene Leistungsfähigkeit bewirkt, Zufriedenheit mit der Schule. Und das ist, dass auch dort Individualisierung und Differenzierung stattfindet. Denn in jeder Klasse ist es so, dass eine Heterogenität herrscht. Selbst wenn man jetzt gewisse Gruppen zusammenfasst, die in der oder jener Begabungsdimension höheres Potenzial als vielleicht der Durchschnitt der Altersgruppe aufweisen, habe ich auch dort wieder eine Heterogenität und muss in der Lage sein, zu individualisieren und zu differenzieren. Insofern ist es eigentlich so, dass dieses Eingehen auf das einzelne Kind, auch mit diesen weiteren Säulen Enrichment und Akzeleration und eben als vierte Säule, diesen weiteren Formen der Differenzierung und Individualisierung, ganz, ganz wesentlich ist.
Könntest du uns ein paar Beispiele nennen für das von dir angesprochene Enrichment?
Also man unterscheidet bei Enrichment-Angeboten zunächst einmal außerschulische von innerschulischen Enrichment-Angeboten. Außerschulische Enrichment-Angebote typischerweise sind jetzt Sportkurse oder Musikkurse, das heißt, wenn man hier ein Instrument erlernt, das wäre so ein typischer außerschulischer Enrichment-Kurs. Ja? Ich möchte da als Beispiel hervorheben die sogenannte WIFZAG-Akademie. Das ist etwas, das jetzt vom Bundesministerium initiiert wurde. Da können sich Schüler und Schülerinnen der Sekundarstufe bewerben und können dann im Sommer da sich vertiefen, werden gefördert von Personen, die eine hohe Expertise in diesen Bereichen wie zum Beispiel Robotik oder Chemie oder Neuroscience besitzen und sich dem Thema wirklich hier eine Woche mit Schülern und Schülerinnen, die ebenso begeistert sind von dem Thema, widmen. Und das sind einmal so typische Beispiele. Es gibt dann für die Steiermark auch Pro-Talent-Angebote. Das ist ein Verein, der verschiedene Workshops anbietet. Es gibt ganz viele Kinder-Uni-Angebote. Das sind so außerschulische Möglichkeiten. Und da finde ich sehr interessant, dass diese Enrichment-Angebote sehr, sehr positive Effekte haben, was die Forschung betrifft, sowohl was die akademische Weiterentwicklung betrifft, aber auch was diese sozial-emotionale Entwicklung betrifft. Das heißt, dieses eben Zutrauen in die eigene Leistungsfähigkeit, diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung, die wird gefördert. Ja, wenn ich an auch solchen außerschulischen Angeboten teilnehme und das bleibt sehr lange bestehen, also da ist eine hohe Nachhaltigkeit da. Bis zu 10 Jahre wirken diese Effekte positiv nach. Aber was uns natürlich besonders interessiert ist, was kann in der Schule passieren? Es gibt eben verschiedenste Enrichment-Angebote im schulischen Kontext. Und da möchte ich darauf hinweisen, dass es einen Freigegenstand bzw. eine unverbindliche Übung gibt, sowohl in der Primarstufe als auch in der Sekundarstufe. Die nennt sich Interessens- und Begabungsförderung und die bietet eine ganz tolle Basis für die Organisation von Enrichment-Angeboten im schulischen Bereich, sodass man das dann auch mit Werteinheiten etc. organisieren kann. Und eine Möglichkeit, solche Enrichment-Angebote zu integrieren, sind Ateliers. Ateliers, was ist das? Es bedeutet, dass man den Unterricht auflöst, ja? Entweder den Vormittagsunterricht oder jetzt auch das Nachmittagsbetreuungsangebot auflöst und Lehrpersonen oder auch externe Experten und Expertinnen hier Workshops anbieten in Begabungsdimensionen, in denen sie auch besonders stark sind. sind. Das kann jetzt ein Theaterworkshop sein, das kann ein Schülerzeitungsworkshop sein, das kann sein Mathe für kleine Asse. Das können natürlich auch Einführungen in spezielle Sportarten und so weiter und so fort sein. Diese Ateliers finden häufig schulstufenübergreifend statt. Das heißt, es kommen hier Schüler und Schülerinnen aus verschiedenen Schulstufen zusammen. Und die Lehrperson bietet zunächst einmal die Möglichkeit, hier mal hineinzuschnuppern, ja, ins Theaterspielen reinzuschnuppern, in diese neue Sportart hineinzuschnuppern. Und diese Ateliertage, ja, die jetzt einmal so die Funktion zunächst haben, einmal zu erkunden, das ist wieder auch bezugnehmend auf die Frage von vorhin, die sollten zumindest einmal an zwei Blöcken stattfinden, wo man mindestens zwei Doppelstunden zur Verfügung hat. Je mehr, umso besser. Ja?
Das wollte ich gerade nachfragen. Wie viele Ateliertage braucht man denn im Schuljahr? Was würdest du sagen?
Also Minimum ist sicherlich zwei. Ja? Dass man mal sagt, okay, man lernt überhaupt das Thema mal kennen, taucht ein und an einem weiteren Termin hat man dann die Möglichkeit, sich ein wenig mehr zu vertiefen. Was mir aber da besonders wichtig wäre, ist, dass es nicht nur bei zwei bis vier Ateliertagen bleibt, wo es darum geht, ich erkunde mal, ich tauche ein, ich beschäftige mich mit dem Thema, sondern dass man nach einer gewissen Zahl, sag mal zwei bis vier ist da das Minimum an Erkundungstagen, wo man auch vielleicht verschiedene Begabungsdimensionen ausprobieren kann. Also man sagt zweimal Theater, zweimal Mathematik, zweimal Sport, zweimal Schülerzeitung, dass dann doch eine höhere Anzahl von über vier Blöcken folgt, wo es ums Training geht, wo jetzt auch diejenigen sich entscheiden, ich habe jetzt vier, fünf Dinge ausprobiert und jetzt möchte ich mindestens viermal bei dem Thema bleiben. Und jetzt kommen dort diejenigen Kinder zusammen, die sagen, okay, das Theater, das hat mich einfach gefesselt und ich würde mich so dafür interessieren, hier ein Theaterstück aufzuführen, vielleicht sogar zu entwickeln. Und andere, die es gepackt hat, hier Texte für eine Zeitung zu schreiben, bleiben dann einige Blöcke bei diesem Thema und können damit trainieren.
Diese Ateliertage klingen ja sehr, sehr spannend. Da wäre ich auch gern wieder Kind in einer Schule, wenn es so etwas gibt. Gibt es noch andere Möglichkeiten, andere Maßnahmen?
Eine weitere Möglichkeit des Enrichment, die man auch wirklich in den täglichen Unterricht einbauen kann, ist das sogenannte Drehtürmodell. Dieses Drehtürmodell folgt dem Prinzip, dass Schüler und Schülerinnen, die jetzt auch dadurch, dass sie ihrer Zeit schon voraus sind und schneller arbeiten, Phasen haben, in denen sie anderen Themen nachgehen können und sieht so aus, dass sich das Kind, und es kann aber ruhig im Klassenraum auch bleiben, ja, aus dem Unterricht der anderen Schüler und Schülerinnen herausdreht, ein Thema wählt, beziehungsweise auch mit der Lehrperson natürlich hier bespricht, welches das sein könnte, in das es sich vertiefen möchte, und dann mit der Lehrperson gemeinsam überlegt, ja, wie könnte ich mich in dieses Thema vertiefen? Welche Materialien gäbe es dazu? Welche Fragen möchte ich jetzt nach einer ersten Recherche da beantworten? Wie könnte ich hier jetzt vorgehen beim Beantworten dieser Fragen? Wie könnte ich das auch präsentieren und in die Klasse rückeinbringen? Und ich war jetzt erst kürzlich in einer Klasse, da hat sich ein Schüler aus der Volksschule begeistert für das unser Universum und hat unser Sonnensystem vorgestellt, und er hat sich zuvor im Drehtürmodell auch innerhalb der Klasse mit den Materialien, die von der Lehrperson zur Verfügung gestellt wurden, mit Büchern, die in der Schülerbibliothek ausgeborgt wurden, mit dem Thema auseinandergesetzt und hat eine herrliche Präsentation entwickelt, alle Planeten gemalt hat und einzeln vorgestellt hat und Spiele eingebracht hat. Und im Rahmen dieser Präsentation hat er dann dieses Thema der ganzen Klasse näher gebracht.
Wie wäre da jetzt der Unterschied zu wahlweisem Lernen in Projekten? Was machen die anderen Kinder, während diese Einzelnen sich im Drehtürmodell befinden?
Ja, die übrigen Schüler und Schülerinnen folgen dem Unterricht, der in der Klasse jetzt erteilt wird. Wunderbar wäre es natürlich, wenn das auch dort in individualisierter Form folgen könnte. Da können wir dann nachher vielleicht noch einen kurzen Blick darauf werfen, wie das klappen kann. Aber wie gesagt, das, was die Schüler und Schülerinnen dazu benötigen, sind letztlich einfach Unterlagen zu dem Thema, das sie interessiert. Und ich möchte zum Drehtürmodell noch etwas ergänzen. Es gibt eine Initiative aus Deutschland, die sogenannte digitale Drehtür. Hier muss man sich als Schule engagieren. Man kann zum Beispiel bei der Bildungsdirektion Steiermark nachfragen, ob man hier Zugang erhalten kann zu dieser digitalen Drehtür. Und dort sind für Schüler und Schülerinnen aller Stufen von der Primarstufe bis zur Sekundarstufe bereits einerseits asynchron zugängliche Pakete für solche Drehtürangebote verfügbar und es finden immer wieder auch Online-Synchron-Workshops statt, wo Experten und Expertinnen hier Input geben über wirklich hochkomplexe Themen wie die Zahl Pi etc. Ja? Und Schüler und Schülerinnen sich hier zuschalten können. Das wird während des Vormittags angeboten und so sich eben aus dem Unterricht im Übrigen herausdrehen, das in Anspruch nehmen und sich dann wieder retour in den Unterricht rückdrehen. Und was ich dann noch ergänzen möchte, ist, was ich wirklich total faszinierend finde, ist, dass was diese Enrichment-Angebote betrifft, dass diese gerade für Kinder aus sozial benachteiligteren Elternhäusern besonders positive Effekte bringen. Und insofern wäre es einfach hochrelevant, da jetzt in den Schulen kreativ Ansätze zu entwickeln, Enrichment-Angebote anzubieten, zumal man immer mitbedenken muss, dass alles, was außerhalb der Schule stattfindet, sehr, sehr häufig mit Kosten verbunden ist und das eben einfach dadurch nicht allen Schülern und Schülerinnen zugänglich ist.
Das klingt ganz wunderbar. Wie sieht es mit Akzelerationsmaßnahmen aus? Hast du dafür auch Beispiele, damit man sich das besser vorstellen kann?
Ja, Akzeleration wird eben von Fock und Jurczuk als dritte Säule genannt. Und Akzeleration umfasst alle Maßnahmen, die es jetzt ermöglichen, dass Schüler und Schülerinnen eben den Stoff rascher durchschreiten, als es eigentlich vom Lehrplan vorgesehen ist. Es wird dazu auch einen weiteren eigenen Podcast geben, in dem die akzelerierenden Maßnahmen vorzeitige Einschulung, das heißt hier früher als gesetzlich vorgesehen mit der Volksschule zu beginnen, aufgreifen werden und wo auch der Wechsel der Schulstufen bzw. das Überspringen der Schulstufen genau erläutert werden. Das wären jetzt typische akzelerierende Maßnahmen, ja, also vorzeitig in die Schule einzutreten oder auch Schulstufen zu überspringen. Es gibt aber auch so Mischformen, ja, wie zum Beispiel das Pull-Out-Programm, das gar nicht besonders bekannt ist. Es gibt relativ wenige Studien, die eigentlich zeigen, wie häufig werden die Maßnahmen im schulischen Kontext angewandt. Aber die Studien, die es gibt, zeigen eigentlich, dass das Pull-Out-Programm sehr wenig bekannt ist und auch sehr selten umgesetzt wird, ja. Und es bedeutet, dass jetzt Schüler und Schülerinnen, die jetzt auch in einzelnen Begabungsdimensionen besonders hervorstechen, die Gelegenheit haben, am Unterricht einer höheren Schulstufe teilzunehmen. Ja? Wenn jetzt ein Schüler oder eine Schülerin hier schon in der Lage wäre, in Mathematik zum Beispiel in der dritten statt in der zweiten, wo es altergemäß eingestuft ist, teilzunehmen, nimmt es dann einfach schon am Unterricht dieser Schulstufe statt. Was zu organisieren ist, ist, ja, wann finden welche Stunden statt, was passiert eventuell, wenn jetzt der Unterricht natürlich in der Ursprungsklasse versäumt wird, aber es zeigt sich, dass diese Maßnahmen, also diese akzelerierenden Maßnahmen, eben extrem hohe Effektstärken haben. Also Hattie zählt das zu den Effekten, tiefsten Maßnahmen überhaupt. Es gibt auch eine Studie von Rasmussen, also diese akzelerierenden Maßnahmen auch in der Langzeitwirkung, die sehen eigentlich sehr, sehr gut aus. Ja? Und insofern wären Maßnahmen wie eben dieses Pull-Out-Programm sicher günstig, ja, eigentlich gehäuft zu verwenden. Und was ich auch da total spannend finde, ist, da gibt es eine weitere Studie, die zeigt, wenn Lehrpersonen schon Erfahrung hatten mit solchen akzelerierenden Maßnahmen, dann sind sie da sehr positiv eingestellt und befördern das. Und wenn sie noch keine Erfahrung hatten, dann sind sie eher kritisch. Das heißt, es wäre schön, wenn wir da noch schaffen würden, dass da noch mehr Erfahrungen diesbezüglich sich in unserem Bildungssystem ja verbreitern, weil dann denke ich, dann wäre jetzt auch ja das Wissen, dass es das gibt und auch die also weiter verbreitet und die Skepsis diesbezüglich vielleicht ein bisschen weniger weit verbreitet.
Ja, dann an alle Lehrpersonen, die unseren Podcast hören, traut euch einfach, nur Mut. Man muss es vielleicht einmal ausprobieren und sieht dann, dass es gut funktioniert und traut sich dann ein weiteres Mal, so wie du es gerade beschrieben hast. Du hast von 4 Säulen gesprochen. Was war die 4?
Ja, die 4, die wird jetzt von Wok und Jurczak innere Differenzierung genannt. Ich würde das mit Individualisierung eigentlich noch ergänzen und sehe darin jetzt all das integriert, das jetzt wirklich im alltäglichen Unterricht angewandt wird, um das einzelne Kind in seinen individuellen Stärken zu fördern, aber auch durchaus dort zu heben, wo vielleicht Schwächen vorhanden sind. Und da gibt es eben eine natürlich wunderbare Methode wie die Arbeit mit Lern- und Entwicklungsplänen als eine Form des offenen Unterrichts. Zu der wird es auch einen Podcast geben. Also diejenigen, die sich jetzt damit auseinandersetzen möchten, wie kann jetzt Planarbeit so gestaltet werden, dass es individualisierend ist und dass Planarbeit auch jetzt akzelerierende Elemente beinhaltet. Ja? Dass also Schüler und Schülerinnen Pläne nutzen können, um auch schon rascher voranzuschreiten. All denen sei dieser Podcast eben von Sonja Zawadanik und Irene Kompass herzlich empfohlen. Und weitere individualisierende und differenzierende Maßnahmen, abgesehen jetzt von unterschiedlichen Formen offenen Unterrichts, die jetzt allerdings, das möchte ich schon dazu sagen, nicht nur ein Abarbeiten von Aufgaben sein sollen. Das ist jetzt eigentlich kein offener Unterricht, der Begabungs- und Begabtenförderung entspricht. Ja, es muss hier die Möglichkeit dann gegeben sein, wirklich vertieft zu arbeiten, komplexere Inhalte bearbeiten zu können, eben akzeleriert arbeiten zu können. Also dann ist offener Unterricht begabungsfördernd. Ja, das möchte ich schon hier erwähnen. Und abgesehen eben von diesen unterschiedlichsten Formen offenen Unterrichts gibt es natürlich kooperative Lernformen, wie das von dir schon erwähnte, wahlweise Lernen in Projekten. Das ist einfach eine ganz herrliche Methode, Begabungs- und Begabtenförderung zu betreiben und ich denke, immer wieder recht problemlos umzusetzen. Man hat ein großes Thema, wie zum Beispiel Mittelalter, und überlegt sich, welche Unterthemen sind hier relevant, die gleichzeitig Begabungsdimensionen entsprechen. Man überlegt sich ja, okay, welche Rolle hat Mathematik im Mittelalter gespielt? Wie hat man überhaupt damals gerechnet? Ja, welche großen Mathematiker gab es? Welche Errungenschaften haben sie erreicht? Ja, also da kann man dann auch je nach Alter und Stufe und Schulform natürlich die Themen ja, von der Komplexität her anpassen. Man kann dann sagen, okay, Lyrik, Literatur, was gab es da im Mittelalter? Wie hat die Sprache ausgesehen? Was gab es denn da überhaupt jetzt für unterschiedliche ja, Deutschformen? Ja? Und genauso kann man in die Medizin hineinsehen, man kann in die Mode hineinblicken. Also es gibt eigentlich dann innerhalb eines übergeordneten Themas sehr häufig Möglichkeiten, untergeordnete begabungsdimensionsspezifische Themen zu finden, auch durchaus in Kooperation mit den Schülern und Schülerinnen. Und die Schüler und Schülerinnen können sich zunächst wieder zum Erkunden aus Interesse, später, wenn sie hier bereits ihre Stärken kennen, stärkenorientiert diesen Themen zuwenden und hier sich dann vertiefen in eine Thematik, ja, in der sie besonders gut sind, ja, beziehungsweise für die sie besonderes Interesse besitzen. Und meine Erfahrung ist, wenn man das häufig macht, werden die Kinder derartig versiert darin, für sich Fragen zu entwickeln, die einfach ihrem Anspruch genügen und die sie selbst auch fördern. Und es ist auch so, dass sie in der Gruppe individualisieren und diejenigen, die jetzt einfach eine ganz hohe Leistungsfähigkeit haben, suchen sich dann innerhalb der Gruppe noch einmal Themen oder Aufgaben, die hochkomplex sind. Und es wird in der Gruppe dann auch überlegt, okay, wenn jemand sich zum Beispiel für die Präsentation einen Text nicht so leicht merkt, was kann der in der Gruppe dann bei der Präsentation übernehmen und wie können wir dieses Kind unterstützen? Das heißt, es wird fachlich innerhalb der Gruppe durch dieses Aushandeln und durch das Kommunizieren differenziert und es lernt die ganze Gruppe sozial, zu überlegen, wie kann man Aufgaben aufteilen, wer kann was übernehmen und es wird hier auch so etwas wie ein Helfer- und Unterstützersystem eigentlich eingeführt und wirklich fast wie im Berufsleben umgesetzt. Also das ist schon eine Möglichkeit, hier Begabungs- und Begabtenförderung zu betreiben, wenn man sich einlässt darauf als Lehrperson.
Genauso wie du es jetzt gerade gesagt hast, ist es mir durch den Kopf gegangen beim Zuhören. Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Und dieser ganzheitliche Ansatz ist wunderbar. Und ich habe jetzt so das Gefühl gehabt, jedes Kind hat die Chance, irgendwo zu glänzen und Seines für sich zu finden. Eine wunderbare Vorstellung. Schön. Man hört manchmal von Lehrpersonen, dass die Ressourcen in den Schulen so knapp sind. Sie haben keine Zeit, sie müssen ja ihren Lehrplan durchbringen. Welche Ressourcen sind denn deiner Meinung nach notwendig, um Begabungsförderung im schulischen Alltag umsetzen zu können?
Ja, natürlich wünschen wir uns alle Ressourcen, das ist logisch. Ja. Nämlich finanzieller Art beziehungsweise was Werteinheiten, Material etc. betrifft. Ja, das wäre natürlich wunderschön. Gleichzeitig ist es aber so, dass Begabungs- und Begabtenförderung etwas ist, in dem ich jetzt auch als Lehrperson oft kreativ zu denken habe und ein bisschen abseits dessen vielleicht zu denken habe, was ich als Schüler oder Schülerin vielleicht erlebt habe. Und wenn ich mir folgendes Ziel setze, dass es eigentlich Begabungs- und Begabtenförderung in einer hohen Ausprägung ist, wenn die Kinder selbst kreativ tätig sein können, im Sinne dessen, als dass sie hier etwas schaffen können, dann merke ich, dass dafür nicht immer so viele Ressourcen notwendig sind, wie ich vielleicht zuerst denke. Es gibt ja die sogenannte Blum'sche Lernzieltaxonomie, die ist ein sehr schönes Mindset eigentlich für Begabungs- und Begabtenförderung. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann sieht man, dass es jetzt einmal ein weniger komplexes Lernziel ist, etwas nur mal zu repetieren. Und ein schon etwas komplexeres Lernziel ist, jemandem etwas zu erklären. Und etwas dann anzuwenden, ist noch etwas komplexer. Und etwas zu analysieren, ist noch komplexer. Und eine Synthese in dem Sinne zu machen, als dass ich was Eigenes schaffe oder fundiert zu bewerten, das sind die komplexesten Stufen. Und wenn ich jetzt einen Lesetext habe, einen Informationstext habe, der für alle Schüler und Schülerinnen eigentlich gleich ist, dann kann ich, indem ich einfach nur kreative Aufgabenstellungen als Lehrperson selbst entwickle oder in Kooperation mit den Schülern und Schülerinnen entwickle, schon Begabungs- und Begabtenförderung machen, ohne dass ich viele Ressourcen brauche. Für Schüler und Schülerinnen, bei denen es jetzt zunächst darum geht, dass sie einfach diesen Informationstext zum Beispiel dazu, wie recherchiere ich Literatur? Welche Möglichkeiten bietet die KI, Literatur zu recherchieren, lesen und diese Inhalte einmal einfach repetieren und wiederholen und sich merken? Aber für Schüler und Schülerinnen, die schon jetzt eben begabter sind, kreativer sind, für die kann es ein Auftrag sein, hier jetzt einmal zu recherchieren, okay, welche verschiedenen KI-Tools gibt's hier? Welche haben hier welche Vor- und Nachteile? Also zu analysieren und dann zu bewerten. Und dann auf Basis dessen zum Beispiel einen Podcast zu machen und dann so Hint zu geben oder ein Reel zu machen, wie kann man KI toll verwenden, um jetzt Literatur zu recherchieren? Worauf musst du achten? Wo gibt es vielleicht auch Stolpersteine? Ja? Und ich habe aber den gleichen Lesetext als Ausgangspunkt und nur durch diese Aufträge ohne zusätzliche Ressourcen habe ich eigentlich schon hier verschiedene Begabungen fördern oder konnte ich jetzt besonders begabte Schüler und Schülerinnen fördern und ihnen hier einen Anspruch bieten? Und das kann man für jede Begabungsdimension eigentlich wieder neu denken.
Ich entnehme deinen begeisterten Ausführungen, dass das wirklich für jede Lehrperson möglich ist, so zu arbeiten. Jetzt fragen sich vielleicht manche Zuhörerinnen und Zuhörer, wo finde ich denn irgendwelche ergänzenden Unterlagen zum Thema? Kann ich irgendwo mich noch ein bisschen einlesen? Welche Tipps hättest du da?
Ja, es ist eine wunderbare Zusammenfassung von unterschiedlichsten Publikationen zu Maßnahmen der Begabungs- und Begabtenförderung, auch für unterschiedliche Schulstufen, Fächer etc. bietet das ÖZBF, das Österreichische Zentrum für Begabungsforschung und Begabtenförderung. Das kann ich wirklich nur empfehlen, hier reinzusehen, nachzulesen, weil ich denke, dass man hier jetzt eben für seine spezielle Schulform und auch für sein spezielles Fach definitiv fündig werden kann.
Ich würde dich am Schluss jetzt noch gerne fragen, was ist dir wichtig zu diesem Thema noch zu sagen? Was ist deine Vision?
Ja, was ist meine Vision? Was wunderschön wäre, ist, dass einfach Schüler und Schülerinnen die Schule verlassen und sagen, ich bin in meinen Stärken wahrgenommen worden und ich weiß, was ich gut kann und ich darf darauf stolz sein. Und das wäre, denke ich, eine Vision, an der wir gemeinsam arbeiten könnten.
Herzlichen Dank, liebe Katharina, für das Gespräch.
Radio Igel. Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.